So lange, Vater, so lange sind Sie mit mir unterwegs gewesen. Sie haben meine göttliche Vollmacht gesehen und gespürt. Und Sie selber haben in unserem Namen Übermenschliches gewirkt. Ich bin jedem einzelnen von Ihnen begegnet nach meiner Auferstehung. Und doch, Vater, Sie zweifeln immer noch. Es verlässt Sie der Mut. Sie haben Angst, immer wieder. Ihr Glaube ist unstet. Manchmal lassen Sie sich so leicht verunsichern und ablenken. Ja, du hast recht, es sind Menschen mit all ihren Schwächen. Natürlich, natürlich, ich stehe zu der Berufung jedes Einzelnen von Ihnen. Deswegen bin ich den Weg, der hinter mir liegt, ja auch gegangen. Deswegen werde ich Ihnen auch diese Aufgabe anvertrauen. Geht hin in alle Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium.
Ja, was wäre, wenn Sie Nein gesagt hätten, die Jünger? Was wäre, wenn Petrus tatsächlich gesagt hätte, also tut mir leid, ich habe Frau und Familie, ich kann diesen Auftrag nicht annehmen. Was wäre, wenn Simon tatsächlich gesagt hätte, also das Erscheinungsbild der Christenheit, das ist mir ein bisschen suspekt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Was wäre, wenn Jakobus tatsächlich gesagt hätte, also ich muss erst mich noch ein bisschen selber verwirklichen, ich muss noch im Glauben wachsen, vielleicht in 5 Jahren könnte ich mal darüber nachdenken, anderen von dir zu erzählen. Was wäre, wenn Thaddäus gesagt hätte, nee, also Glaube, drüber reden auf keinen Fall, der muss vorgelebt werden, das reicht. Was wäre, wenn sie Nein gesagt hätten? Die einfache Antwort wäre, dann säßen wir nicht hier. Es gäbe keine Kirchengemeinde Hohenkreuz, es gäbe keinen CVDM Esslingen, keinen kirchlichen Kindergarten, es gäbe keinen Sonntag als Ruhetag in Europa, es gäbe keinen Sozialstaat und viele andere Dinge, die in den letzten Jahrhunderten aus christlicher Inspiration entstanden sind. Ich glaube, wir würden uns wundern, was es alles nicht gäbe, wenn Sie damals Nein gesagt hätten. Vishal Mangalwadi, indischer Christ und Philosoph, der war zum Jubiläum 500 Jahre Reformation in Deutschland unterwegs, hat verschiedene Bücher veröffentlicht, manche haben sicherlich auch eins von ihm gelesen und er hat Vorträge gehalten an den deutschen Unis und ein Satz von ihm hat sich bei mir wirklich eingeprägt, weil der so politisch unkorrekt ist in unserer Zeit. Er ist dankbar für die Kolonialzeit in Indien. Warum? Weil im Zuge der Kolonialzeit kamen auch christliche Missionare nach Indien und die brachten zweierlei mit, Bildung und Krankenhauswesen. Und die indischen Maharajas, die hatten kein Interesse, dass die Menschen gebildet wurden, weil sie könnten ja dann das Kastenwesen hinterfragen, das Kastenwesen zum Einsturz bringen. Und die indischen Maharajas hatten auch kein Interesse, dass es Krankenhäuser gab in Indien. Warum? Weil wenn du krank bist, ist es dein Karma, dein Schicksal. Und es verpflichtet mir nicht, dir zu helfen. Von nichts kommt nichts. Wenn die Apostel Nein gesagt hätten, dann hätten wir viele Errungenschaften nicht, die das Christentum im Lauf der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Auch ganz speziell die Reformation in Europa und auf der ganzen Welt hervorgebracht hat. Was wäre, wenn sie Nein gesagt hätten? Was wäre mit uns? Einige von uns wären wahrscheinlich bei der Feuerwehr, würden sich dort engagieren, im Kaninchenzüchterverein oder vielleicht bei den Druiden Esslingens, wenn sie religiös interessiert sind. Wir würden uns vielleicht bei irgendwelchen Eichen treffen und die germanischen Gottheiten Wotan oder Dona, den Donnergott, anbeten. Vielleicht wäre die Katharinenlinde so ein Kultort, wo wir uns treffen würden. Dies und noch viel mehr wäre, wenn sie Nein gesagt hätten. Aber was ist, wenn wir Nein sagen? Wenn wir Nein sagen zu diesem Auftrag von Jesus? Menschen sterben, vielleicht auch unsere Eltern, unsere Kinder, Verwandte, ohne Jesus kennengelernt zu haben, ohne von Jesus gehört zu haben. Wo werden sie dann die Ewigkeit verbringen? Deine Nachbarin verliert vielleicht ihren Mann durch einen Autounfall. Sie ist mit ihrer Trauer allein, ohne dass sie die Chance hat, Jesus kennenzulernen, der sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dein Arbeitskollege wird vielleicht mit 53 Jahren entlassen und weiß nicht, was er mit seinem Leben noch anfangen soll. Arbeit war sein Leben. Und jetzt hat er nichts mehr. Er versinkt in eine Niedergeschlagenheit, vielleicht sogar eine Depression. Und vielleicht führt diese Depression sogar zum Selbstmord. Weil er keine Perspektive hat für sein Leben. Weil er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wenn wir Nein sagen, dann meinen Tausende von Esslinger immer wieder, immer noch, für alle Zeiten, dass die 70, 80, 90 Jahre hier auf dieser Welt das Einzige sind, was sie haben. Und sie dienen weiterhin dem Gott Mammon, weil sie sonst keine Perspektive haben. Und sie leben dem Materialismus, der die Folge ist von diesem Gott Mammon, so wie Jesus das Dienen dem Geld gegenüber bezeichnet. Wenn wir Nein sagen, dann werden weiterhin Milliarden von Muslimen nichts von Jesus hören, nichts von einem Gott hören, der sie liebt. Und sie werden weiterhin einer Religion nachgehen, die das nicht hält, was sie verspricht. Wenn wir Nein sagen, dann werden wir weiterhin jede Menge Buddhas in Gärten, in Hotels, in Wohnzimmern sehen, weil die Menschen sich verzweifelt an die Botschaft der Reinkarnation, die buddhistische Wiedergeburt, klammern, weil ihnen niemand was von Jesus erzählt. Dies und vieles andere ist und bleibt, wenn wir Nein sagen zu diesem Auftrag von Jesus. Was wäre, wenn sie Nein gesagt hätten? Was ist, wenn wir Nein sagen? Ich glaube, das ist eine gute Frage, die uns ins Nachdenken bringen kann. Aber noch besser ist vielleicht die Frage, wie kommen wir zu einem Ja? Wie kommen wir zu einem Ja gegenüber diesem Auftrag von Jesus, den Menschen von ihm zu erzählen? Die Apostel haben nicht Nein gesagt. Sie haben Ja gesagt und außer Johannes mussten das alle mit ihrem Leben bezahlen. Alle sind den Märtyrertod gestorben. Das griechische Wort für Zeuge sein heißt ja Märtyrer. Sie haben bezahlt mit ihrem Leben letztendlich, damit unsere Vorfahren von Jesus gehört haben. Und dass wir von Jesus hören konnten und können. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Menschen Ja gesagt zu diesem Auftrag und sie haben es teilweise wirklich mit ihrem Leben bezahlt, damit auch wir Jesus kennenlernen konnten in unserer Zeit. Und dass wir eine Perspektive für unser Leben hier haben, aber auch eine Perspektive für die Ewigkeit. Es ist unser Auftrag, Jesus zu bezeugen. Jesus hat sich nichts anderes ausgedacht. Ich fand es ganz gut, so wie mal nachzuspüren, wie Jesus da ins Grübeln gekommen ist vielleicht, kann man diesen 12 wirklich diesen Auftrag ans Herz legen. Sie waren nicht perfekter als wir, sie waren ganz normale Menschen, so wie wir auch. Und Jesus hat nicht gedacht, na, ich schicke mal alle 5 Jahre 10.000 Engel über die Welt oder ich komme alle 30 Jahre wieder und sage, hallo, mich gibt's noch, sondern er hat uns anvertraut, seine Realität zu bezeugen. Wie finden wir ein Ja zu diesem Auftrag von Jesus? 4 Gedanken dazu. Zunächst sollten wir mal wirklich glauben, dass das, was hier in diesem Buch steht, was in der Bibel steht, dass das Jesus bezeugt und dass das wahr ist. Und das, was da drin steht, dass es wahr ist, was es über das Leben im Hier und Jetzt, aber vor allem auch über das ewige Leben berichtet. Das ewige Leben an der Seite von Jesu oder das ewige Getrenntsein, die Bibel nennt es die ewige Verlorenheit. Wir haben es uns ja in der westlichen Kultur in den letzten Jahrzehnten ganz gut angewöhnt, alles und jeden zu relativieren. Relativismus ist ja so eine Prägung, die sich ausgebreitet hat in Europa, in der westlichen Welt, die sich tief in unserem Denken festgesetzt hat, das darf man doch nicht so eng sehen oder ein bisschen intellektueller. Man muss doch tolerant sein, Gott wird doch irgendwann mal alle Fünfe gerade sein lassen, wird doch niemand verdammen in Ewigkeit, so kann Gott doch nicht sein. Aber Jesus war nicht tolerant. Er redete immer wieder deutlich, scharf, klar und abgrenzend. Wir lesen in den Evangelien, dass die Menschen sich entsetzt haben über das, was Jesus gesagt hat. Es ist mir vor ein paar Jahren mal aufgefallen, ich habe mich gefragt, habe ich mich je schon mal entsetzt über das, was Jesus gesagt hat? Und ich habe festgestellt, eigentlich nicht. Haben wir uns schon mal entsetzt über das, was Jesus gesagt hat? Die Menschen damals waren entsetzt über seine Lehre. Jesus war deutlich, scharf und klar und strahlte trotzdem diese göttliche, einmalige Liebe aus. Und er war bereit für seine Lehre, für das, was er gesagt und getan hat, in den Tod zu gehen. Und ich glaube, das ist schon mit ein Grund, warum wir der Botschaft des Neuen Testaments vertrauen dürfen, vollständig vertrauen dürfen. Ein zweiter Gedanke, es gibt Hindernisse, die mich immer wieder daran hindern, Ja zu sagen. Sattheit und Wohlstand ist so ein Hindernis, das wir überwinden sollten. Ist es nicht interessant, dass das Christentum auf der ganzen Welt wächst, außer in den westlichen Industrieländern? In Europa geht es zurück, in anderen westlichen Industrieländern stagniert es bestenfalls. Überall da, wo sich der Wohlstand ausgebreitet hat, wo es den Menschen gut geht, wo sie oft gar nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, da wächst das Christentum nicht. Ein gutes Beispiel ist Südkorea. Südkorea hat im letzten Jahrhundert eine Erweckung erlebt. Es kamen unglaublich viele Menschen zum Glauben an Jesus vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 90er Jahren gab es 30% Christen in Südkorea. Und das waren jetzt nicht Christen, die nur auf dem Papier Christen waren oder irgendwelche Kirchenmitglieder, sondern die haben ihren Glauben intensiv gelebt. Die haben sich morgens getroffen, um 5 oder um 6 Uhr in ihren Gemeinden, um für das Land zu beten, um für die Ausbreitung des Glaubens zu beten. Die hatten immer wieder spezielle Gebets- und Fastenzeiten. Gottesdienstbesuch war einfach ein Muss, jeden Sonntag mindestens, oft noch während der Woche. Und das Interessante ist dann, als in den 90er Jahren Südkorea einen bestimmten Wohlstand erreicht hat, dann hat dieses Wachstum aufgehört. Wohlstand und Sattheit war eines der Gründe, warum der christliche Glaube in Südkorea nicht mehr weitergegangen ist, sondern bei diesen 30% stagniert hat. Die leben den Glauben immer noch intensiver als wir in Europa, aber es hat sich nicht mehr weiter ausgebreitet. Warum? Weil inzwischen auch immer mehr Christen in Südkorea nicht Ja sagen zu dem Auftrag, sondern Nein sagen. Ist mir zu unbequem, ich habe anderes zu tun oder was auch immer. Wohlstand und Sattheit ist so ein Punkt, was die Weitergabe des Glaubens verhindern kann. Ein zweiter Gedanke, Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen dürfen wir überwinden. Menschen, die Jesus nicht kennen, sollten uns nicht gleichgültig sein. Es sollte uns beschäftigen, wenn es in unserem Umfeld Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Wir sollten beten und überlegen, wie kann ich organisch, nicht aufgesetzt oder aufdringlich, aber ganz organisch den Glauben weitergeben. Und dass sich unsere Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen, die Jesus nicht kennen, in Liebe verwandelt. In die göttliche Agape-Liebe. Die Liebe, die sich hingibt und investiert mit Zeit, Energie, Kreativität, Gebet, damit Menschen in Kontakt mit Jesus kommen. Ein Ja zu diesem Auftrag von Jesus finden wir auch, indem wir die letzten Worte von Jesus ernst nehmen. Die letzten Worte eines Menschen sollten ja eigentlich die wichtigsten Worte sein, die ein Mensch sagt. Das Bedeutendste, was ihm für sein Leben wichtig war. Und die letzten Worte von Jesus gehen in allen Evangelien in die gleiche Richtung. Hingehen zu den Menschen und mit ihnen über Jesus reden, ihn bezeugen, den christlichen Glauben thematisieren. Matthäus und Markus sind da ziemlich eindeutig, wir haben es vorhin gehört in diesem kleinen Theaterstück. Johannes ist ein bisschen philosophischer und Lukas bringt in diesem Zusammenhang die Kraftfrage ins Spiel. Woher bekommen wir die Kraft und den Mut, das zu tun? Wir alle sind uns ja etwas unsicher, wenn es darum geht, über den Glauben zu reden. Oft haben wir regelrecht Angst davor, mit Menschen über unseren Glauben zu reden. Und darum mein letzter Punkt, Unsicherheit und Ängste überwinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Am Ende des Lukas-Evangeliums können wir lesen, und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Und diese Worte von Jesus, die machen dreierlei deutlich. Verkündigung hat was mit Öffentlichkeit zu tun. Glaube ist eben nicht Privatsache, wie es uns immer wieder eingeredet wird. Glaube muss an die Öffentlichkeit. Und das Zweite, es geht um die Umkehr. Menschen dürfen und sollen umkehren von ihren menschlichen Wegen hin zum Weg Gottes, der in der Bibel beschrieben ist. Und das Dritte, die Frage, woher bekommen wir die Kraft dafür? Woher bekommen wir die Kraft, unsere Unsicherheit und unsere Ängste zu überwinden und wirklich Jesus zu bezeugen als Realität Gottes? Und so wie das Lukas-Evangelium endet, so beginnt der zweite Teil des großen Werkes von Lukas, die Apostelgeschichte, die viele von uns in den nächsten Wochen lesen werden. Und wenn wir die Abschnitte der vergangenen Woche gelesen haben, dann haben wir auch diesen Satz gelesen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dann dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Angst überwinden vor dem Bezeugen, nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Er will uns erfüllen, damit wir unsere Unsicherheit, unsere Zweifel, unsere Ängste überwinden können und als Zeugen für die Realität Jesu in dieser Welt auftreten. Und es ist doch ziemlich tröstlich, dass wir Jesus nicht beweisen müssen, nur bezeugen. Du musst nicht auf alle Fragen, die dir vielleicht gestellt werden, eine Antwort finden. Man kann auch mal sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es genügt, Jesus zu bezeugen. Ja, ich habe die Realität von Jesus erlebt und das war damals so, Punkt, Punkt, Punkt. Und das hat mir die Augen geöffnet und ich habe erkannt, dass dieses Buch ein Brief Gottes für mich ist, ganz persönlich für mich, und ich habe es mit ganz neuen Augen gelesen. So oder so ähnlich können wir Jesus bezeugen. Bezeugen, nicht beweisen. Und wir müssen es nicht aus uns heraus vollbringen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Das griechische Wort, was da steht im Neuen Testament, Dynamis, das ist das griechische Wort für Kraft. In Dynamit, was Alfred Nobel genommen hat für seine Erfindung, da steht zerstörerische Kraft. Das steht für zerstörerische Kraft. Das griechische Wort Dynamis steht für herzensverändernde Kraft. Und das ist die stärkste Kraft der Welt, die Herzen verändern kann. Und dabei nimmt uns der Heilige Geist immer wieder auf geheimnisvolle Art und Weise mit in dieses Bezeugen hinein. Und er verwandelt dieses Bezeugen, indem er Menschenherzen berührt. Paulus hat es mal so formuliert: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Wenn wir bereit sind zu bezeugen, dann geschehen geheimnisvolle Dinge. Menschen werden im Herzen berührt und sie öffnen sich im Idealfall für die Botschaft. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Auch das können wir in der Apostelgeschichte lesen, dass Menschen spotten und dass Menschen die Botschaft ablehnen. Aber wenn Menschen die Botschaft nicht hören, dann können sie auch nicht zum Glauben kommen. Von nichts kommt nichts. Und darum haben die Jünger eben nicht Nein gesagt und darum sollten auch wir nicht Nein sagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Esslingen, in eurer Nachbarregion mit derselben Sprache, aber anderer Kultur und überall sonst auf dieser Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Apostelgeschichte 1,8 ist die doppelte Überschrift über die Apostelgeschichte. Wir lesen von unserem Auftrag als Christen, was wir tun sollen, und wir lesen, wie wir es tun sollen. Nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wir sind unsicher, immer wieder. Wir haben Angst, aber das große Aber von Jesus: Ich stelle euch den Heiligen Geist zur Verfügung. Und darum ist es auch gut, wenn wir unsicher sind, wenn wir Angst haben, weil wir Gottes Kraft dann brauchen und erleben. In seiner Kraft sind wir unterwegs, nicht in unserer Kraft. Er hilft uns, durch seine Kraft Angst, Unsicherheit zu überwinden. Er nimmt mir sie nicht weg, aber er hilft mir, sie zu überwinden. Er bringt mir die rechten Gedanken in den Sinn, wenn ich in Glaubensgesprächen bin. Ich werde es nie vergessen, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, es gab in Esslingen mal schöne Aussichten, das war eine christliche Kulturwoche, wo wir die Menschen eingeladen haben, die damalige Stadthalle, heute Neckarforum, haben wir richtig die Stadt gerockt für die Jüngeren, das gab es auch mal. Und ich habe dann auch meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe jemand eingeladen von der Stadt Esslingen, mit dem ich in Kontakt war regelmäßig. Der war kein Christ und der kam dann auch. Und dann hat er mir hinterher Fragen gestellt, nach dem Ende der Veranstaltung, Fragen über den christlichen Glauben, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich kam dann wirklich ins Stottern, habe innerlich gebetet und ich habe dann erlebt, wie Gedanken sich in meinem Kopf geformt haben, wo ich wusste, die sind nicht von mir. Und ich habe das in den Jahren danach immer wieder erlebt, wo ich den Mut hatte, auf die Straße zu gehen oder mit Menschen über den Glauben zu reden, dass sich Gedanken in meinem Kopf geformt haben, wo ich wusste, die sind jetzt nicht von mir. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes und damit dürfen wir rechnen, wenn wir bereit sind, diesen Zeugenauftrag anzunehmen. Und Jesus hat es ja auch schon versprochen in Lukas Evangelium: Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Und wie sich das konkret ereignet, das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Es ist für mich das faszinierendste Buch des ganzen Neuen Testaments. Wie sich der Glaube ausgebreitet hat im östlichen Mittelmeerraum und dann später bis nach Rom. Wie der Heilige Geist immer wieder ermutigt hat, gesprochen hat, gewirkt hat durch diese ersten Zeugen des christlichen Glaubens. Und wir können das lesen und können uns da neu ermutigen lassen in den nächsten Wochen, auch als Jesu-Zeugen bereit zu sein. Ja, wir sind unsicher, wenn wir über den Glauben reden sollen und wenn wir im Dezember auf dem Mittelaltermarkt mit der Druckerpresse präsent sind, dann werden wir unsicher sein. Auch ich werde unsicher sein. aber ich will in der Kraft des Heiligen Geistes diese Unsicherheit überwinden. Da, wo wir versuchen, mit Menschen auf dem Weihnachtsmarkt ins Gespräch zu kommen, über Gott, über Jesus, über Gutenberg, Martin Luther und die Bibel und was im Mittelalter Revolutionäres sich ereignet hat. Wir können Gott nicht im Schaukelstuhl erleben. Erlebnisse mit Gott machen wir in der Regel nicht, wenn wir es uns daheim bequem machen, sondern wenn wir hingehen zu den Menschen und Gottes Wirken durch seinen Heiligen Geist durch uns hindurch erleben. Und er überfordert uns auch nicht. Er fordert uns manchmal heraus, aber er überfordert uns nicht. Und zwischen diesem Zeugendienst, wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, wie sich das ereignet hat, und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dem Wirken des Heiligen Geistes, besteht, wie gesagt, ein ursächlicher Zusammenhang. Und wir können lesen in der Apostelgeschichte, wenn wir das die nächsten Wochen lesen, dass eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist kein einmaliger Vorgang ist, sondern dass die ersten Jünger, die Apostel, immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und ein wesentliches Wort in dem Zusammenhang in der Luther-Übersetzung ist das Wort Freimut. Das Wort Freimut hat Martin Luther für diesen Zustand der Jünger dann gewählt. Ihr seht zwei Beispiele aus dem Anfang der Apostelgeschichte. Freiheit und Mut. Freiheit über den Glauben zu reden, Mut über den Glauben zu reden. Und das Gegenteil von Freiheit ist Gebundenheit, Zwänge, Gefangensein in Angst und Furcht vor Menschen. Und das Gegenteil von Mut ist Feigheit, Menschenfurcht, Verzagtheit. Und darum ist es gut, wenn der Heilige Geist uns erfüllt und wenn sich dieser Freimut in uns entwickelt. Und wenn wir grundsätzlich Ja sagen zu diesem Auftrag, aber keinen Mut spüren, dann betet dafür, dass der Heilige Geist dich erfüllt und dass er dich ausrüstet mit Geistesgegenwart, für deinen Alltag Situationen zu erkennen, wo du ganz organisch Jesus bezeugen kannst. Probier es aus die nächsten Wochen, parallel zum Lesen der Apostelgeschichte. Und es gibt nichts Besseres im Leben, als Teil dieses gigantischen Auftrags zu sein, Jesus zu bezeugen, zu erleben, wie der Heilige Geist durch dich Menschen berührt, verändert und im Idealfall sogar zum Glauben bringt. Und darum die herzliche Bitte, sag ja, ich will. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, überwinde Angst und Unsicherheit und nimm diesen Zeugenauftrag an. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, womit wir das nochmal ausdrücken können, dass wir bereit sind.